Hallo und herzlich willkommen zu Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du ihr sie heute hier zuschaut oder zuhört. Mein heutiger Gast ist für mich schon fast ein Stammgast und das ist eher selten. Professor Dr. Heinz Wiedel, einer der führenden Neurologen in Europas, MS-Spezialist und Mitbegründer von Professor Valmet, der ersten KI-gestützten klinischen Entscheidungsunterstützungssysteme, das in Europa als Medizinprodukt der Klasse 2b zugelassen wurde. Und das Besondere ist heute, wir sprechen das dritte Mal. Beim ersten Mal war Professor Valmet so fast noch eine Vision, einen Plan, eine Idee. Und beim zweiten Mal standen sie kurz vor dem Start in den Kliniken. Und heute in der dritten Runde ist es schon durchaus mehr Alltag in der echten Versorgung, besonders im Fachgebiet der Neurologie. Genau, und die Frage heute lautet natürlich an dich, was ist daraus geworden? Was hat sich verändert, wie wir Medizin machen? Und die Frage, die mich natürlich ganz besonders umtreibt, ist, verändert es auch, wie wir Mediziner und Medizinerinnen in Zukunft denken, arbeiten? Werden wir besser oder werden wir einfach nur bequemer? Also schön, dass du da bist, Heinz. Ich freue mich.
Ja, hallo Alexandra, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich bin ganz selber erstaunt, das dritte Mal da zu sein, ist tatsächlich jetzt über die 2 Jahre. Aber es hat sich auch wahnsinnig viel getan und wahnsinnig viel verändert. Und es ist unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit sich die Dinge da jetzt eigentlich auch verändert haben. Und insofern gibt es auch, glaube ich, viel zu erzählen.
Ja. Du hast mir geschrieben, dass ihr natürlich in Freiburg auch Professor Valmet einsetzt und vielleicht, um mal hier die Leute abzuholen, wenn du jetzt morgens in die Klinik, in die Ambulanz hinkommst, wie hat sozusagen Professor Valmet euren oder deinen klinischen Alltag schon verändert? Kannst du uns von einem Beispiel erzählen oder von den Kollegen, die es nutzen?
Ja, also wir haben in Freiburg und Freiburg ist halt eben deswegen ein schönes Beispiel, weil es halt jetzt so das erste große, richtig große europäische Klinikum ist, wo so eine zertifizierte klinische Entscheidungsunterstützung mit LLM-Integration wirklich voll ausgerollt wird und das eben auch mit all dem, was da dranhängt, nämlich Integration, Datenschutzkonformität, Einkauf, Compliance. Also das sind keine so, ich sage mal, das geht jetzt nicht mit dem Fingerschnipp. Und dann muss man ein bisschen abschichten, indem man sagt, wie schaut der Alltag in der Neurologie aus? Das ist ja mein Kerngebiet. Wie schaut der Alltag in anderen Bereichen aus? Da wird ja Valmet eben auch genutzt, sodass man eben ein bisschen in die speziellen Use Cases reingeht. Mhm. Das ist auch vielleicht so ein Learning, das ich ganz gern teilen wollen würde, dass man natürlich so ganz allgemein spricht von KI-unterstützter medizinischer Entscheidungsunterstützung. Aber das ist natürlich differenzierter zu sehen. Denn ein Arzt oder eine Ärztin in der Notaufnahme hat einen anderen Bedarf als jemand, der auf der Schlaganfalleinheit arbeitet, als jemand, der in einer Spezialambulanz arbeitet, als jemand, der operativ tätig ist. Das haben wir jetzt so differenzierter auch abgeschichtet. Und das Zweite, was wir sehr stark da jetzt eingehegt haben und vorantreiben, ist, dass wir gesehen haben, die Standalone-Lösung, das ist ja das, was zertifiziert wurde und auch als erstes zertifiziert wurde, wenn man so will, eine Standalone-Lösung als klinische Entscheidungsunterstützung, das ist der sogenannte Curiosity-Mode. Die wertvollere Variante ist natürlich die Integration. Und diese Integration ist auch das, was wir am intensivsten verfolgen und wo wir auch die besten, sagen wir mal, über Freiburg hinausgehenden auch weiteren Beispiele haben mit vielen Partnern, ist, dass der Workflow mit Professor Valmet angereichert wird. Das heißt, man arbeitet in der Arbeitsumgebung. Das ist in Freiburg jetzt der Partner, der heißt MeQ. Das ist eben so ein wenn man so will, mobile Patientenvisite, das klinische Informationssystem sehr gut spiegelt. Und so ganz agentisch führt eigentlich das System Valmet immer mit. Und der Arzt bleibt am Steuerknüppel und kann dann zur jeweiligen Frage, also über Nacht kam ein neuer Laborwert, die Niere wird schlechter, dann entscheiden, er kriegt den Alert, setzt er jetzt ein gewisses Antibiotikum ab, muss er ein neues ansetzen, muss er irgendwie agieren. Das heißt also, man kriegt so eine Art wirklichen Co-Piloten, wir nennen das Companion, Valmet Companion, der einen im Alltag schient, damit einem weniger durch die Lappen geht, aber man bleibt selber im Steuerknüppel. Und das ist aus unserer Sicht der echte Gamechanger, der weit drüber hinausgeht, als dass man sagt, naja, ich könnte jetzt auch noch Valmet fragen, was auch schon ganz gut aufgenommen wurde und auch viel genutzt wird. Dann wird's eigentlich der unverzichtbare Bestandteil des Alltags. Das ist das, was im letzten Jahr vor allen Dingen passiert ist, was wir auch dann bei der DEMEA vorgestellt haben. Wo ich glaube, wo die größte Zukunftsvision und nicht nur Zukunftsvision, sondern Zukunftsrealität liegt. Das entspricht auch dem, was wir so erleben als Company, dass wir eben mit unterschiedlichen Anbietern, das sind Praxisinformationssysteme, das sind traditionelle klinische Informationssystemanbieter, Plattformanbieter, also Infrastrukturanbieter, SAP, Telekom, Medatix, CMG, dass die interessiert sind, quasi diesen Layer reinzukriegen, der dann nicht nur so eine Cherry on the Cake ist, sondern der wirklich den Alltag nochmal deutlich komfortabler macht.
Okay, also im Endeffekt seid ihr sozusagen in der Systeme und fallt gar nicht, sondern es gibt jetzt nicht eine extra Reiter oder eine extra Seite, sondern jetzt schauen wir hier in der Entscheidungsunterstützung nach, sondern es ist sozusagen in den Patientenflows mit eingefügt. Das heißt, wenn, wie du schon gesagt hast, was weiß ich, über Nacht kamen schlechte Laborwerte, dann wird der Arzt oder die Ärztin morgens, die kommt, bewusst darauf hingewiesen. Wird sie nur darauf hingewiesen oder wird dann auch gleich schon wieder der Vorschlag für die Antibiotikaumstellung mitgegeben oder nicht?
Genau, der wird dann auch klar mitgegeben. Also man fragt, was würde Professor Valmet raten? Welches Antibiotikum würdest du denn in dem Fall präferieren? Und genau das kommt dann eben mit der entsprechenden Quellenreferenzierung. Und das ist eben die CE-zertifizierte klinische Entscheidungsunterstützung, die dann auch so den konkreten Handlungsgrad bekommt. Und es ist schon so, du kannst es natürlich auch standalone nutzen. Da gibt es auch einen Button, wo man sagt, wir nennen das Curiosity Mode, wo man einfach medizinische Recherche machen kann oder einfach sich nochmal updaten kann. Auch Patientenkontext unabhängig. Aber deswegen mache ich daraus so einen Punkt. Ich glaube, der echte transformative Charakter ist diese Patientenkontextualisierung und die Workflow-Integration.
Ja. Was ist so die Rückmeldung von den Kolleginnen und Kollegen, die das nutzen? Merken die das eigentlich noch oder ist das irgendwie etwas, was sozusagen dann in Fleisch und Blut übergibt und wenn es dann nicht mehr da wäre, sie sagen, oh Gott, mir fehlt hier was?
Also das ist ein ganz interessantes, ist ja eigentlich ein Change Management Thema. Das ist tatsächlich so, dass das ich ein bisschen differenzierter ausführen muss. Also es gibt Leute, nicht überraschend, so wie ich, die können jetzt ohne Valmet gar nicht mehr leben. Ne? Das hat natürlich unterschiedliche Gründe, aber für mich ist das wirklich ein totaler Bestandteil meines Alltags geworden. Wenn ich aus der Morgenkonferenz komme und irgendwas nicht weiß, schaue ich nach. Und dann gibt es diese an der Uniklinik ja auch nicht unterrepräsentierte Gruppe der sogenannten Early Adopters. Die sind sehr affin, die sind sehr technikaffin, die wollen Dinge voranbringen, die wollen irgendwie dynamisch sich weiterentwickeln. Und das ist die Gruppe, ich sage mal so bis zu 20-30% von agilen Menschen, die einfach diese technologische Innovation verstehen wollen, damit arbeiten wollen, ihren Alltag erweitern wollen, schlicht ausprobieren wollen. Dann gibt es das andere Ende, das ist ganz interessant, das gibt es schon auch. Das sind gar nicht mal die Technologieverweigerer, sondern das sind so die Vorsichtigen, die bis dahin gehen, dass sie sagen, ha, unser Arbeitgeber will kontrollieren, was wir fragen. Der will eigentlich sowas wie eine Qualitätskontrolle unserer Arbeit machen. Da bin ich gar nicht drauf gekommen auf so eine Idee, dass man sowas auch nutzen könnte, wie das ja Meta und Facebook macht. So wer KI nutzt, hat irgendwie Vorteil als Mitarbeiter. Darum geht's ja tatsächlich überhaupt nicht. Aber das sind so Ängste, die man durch gute Education, durch viel Kommunikation ausräumen muss. Und das ist der Grund, warum wir etwas jetzt gemacht haben, was ja wahrscheinlich bei allen disruptiven und nicht mal nur disruptiven, sagen wir mal, neuen Technologien gemacht gehört, dass man das mit einer entsprechenden Projektgruppe einführt. Und wir nennen diese Projektgruppe Taskforce Digitalisierung und KI. In Freiburg ist das ja auch sagen wir, Gesamtkonzept, Gesamtprogramm. Und es gibt eine spezielle Dedicated Taskforce, die dann eben Use Case spezifisch die Fälle schaut. Und es gibt dann sogenannte Ambassadore. Es ist also eben nicht nur der Chef, der sagt, es ist toll, dass wir das jetzt machen und das ist die Zukunft, sondern es ist der Oberarzt, der sagt, ja genau, das macht meine Arbeit im Nachtdienst auch leichter. Oder das ist vor allen Dingen der Assistenzarzt, der dann sagt, ja klar, damit will ich so arbeiten, aber es müsste jetzt noch so und so verbunden sein. Das heißt also, es ist ein bisschen ein iterierendes Einpflegen, weil was nicht funktioniert, das kann ich schon sagen, ist, dass man einfach sagt, man stellt eine Lösung zur Verfügung und damit arbeitet jetzt und macht mal. Also dieses Feedback und Verbessern gehört dazu.
Das heißt also, ja, ihr habt, was weiß ich, regelmäßig ein Meeting, wo ihr darüber sprecht, wie funktioniert oder funktioniert es nicht, wo sind Hürden oder wo hat es zu einer absoluten Qualitätsverbesserung oder mehr Patientensicherheit geführt.
Genau.
Ich glaube, man braucht wahrscheinlich beide Fälle und das kommuniziert ihr auch miteinander. Ich glaube, dafür braucht man ja auch erstmal einen sicheren Rahmen und Raum. Und wo du das jetzt gerade gesagt hast, diese Angst vor der Kontrolle, da habe ich mir gedacht, naja, durchaus könnte auch ein junger Assistenzarzt denken, je mehr ich KI frage und wenn das mein Chef sieht, desto mehr denkt er, ich kann es nicht. So, ja. Könnte ja auch sein. Also hat man ja nicht überprüft, wie oft man in sein Buch geblättert hat. Oder man könnte es ja eher so auch definieren als, oh, der ist ja wirklich total interessiert und der möchte wirklich was dazulernen.
Ja, absolut. Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir das jetzt in dem Fall natürlich besonders bewusst begleiten diese Einführung, weil wir natürlich zum einen ein großes Innovations-, aber auch Forschungsinteresse haben, zum zweiten letzten Endes auch so ein bisschen in die Glaskugel schauen müssen und wollen und uns fragen, was macht denn jetzt der Student zum Beispiel, der ansonsten völlig unkontrolliert KI nutzt, aber jetzt plötzlich jetzt so eine Lösung eigentlich schon sehr früh nutzen kann, die stellen wir auch unseren Studenten zur Verfügung. Und die größte Gefahr ist ja eigentlich, dass man sagt, die lernen es gar nicht mehr. Wir nennen das das sogenannte Never-Skilling. Und da gibt es jetzt auch ganz interessante Publikationen dazu, ganz interessante Einlassungen dazu, dass man sagt, na, es braucht mehrphasig. Man braucht schon einmal noch wirklich die Systematik. Das weißt du ja auch, bist ja Neurologin. Das wird auch KI ja nicht überkommen können, dieses Trugbild eines effortless Success oder einer effortless Kompetenz, also dass man ohne Mühe plötzlich irgendwie Experte wird. Das ist halt einfach so, ich habe dazu auch einen Post gemacht, man wird keine Bach-Trio-Sonaten spielen können, wenn man das oft genug hört, sondern man muss halt selber schmerzhaft erlernen. Und da ist KI in Anführungszeichen eine gewisse Gefahr, weil sie natürlich einem das Ziel schneller vor Augen scheinbar bringt. Und deswegen wollen wir das in die studentische Ausbildung richtig systematisch reinbringen. Die zweite Gefahr ist, das hast du am Anfang gesagt, ist dieses De-Skilling. Also man verblödet, indem man einfach vor allem dann einfach immer nur KI fragt. Da kann man sich tatsächlich schlecht irgendwie wehren davor, weil man natürlich auch gewisse Bequemlichkeit hat. Also das würde ich ja für mich jetzt in Anspruch nehmen, dass ich in einigen Fachbereichen wirklich ganz kompetent bin. Und dennoch habe ich andere Fachbereiche, wo ich nicht so bin und da lasse ich mir von Valmet einfach helfen. Und da frage ich mich halt, das wird ja sowieso die Zukunft sein. Also das war immer schon der Weg, dass man einfach schnellstmöglich und bestmöglich irgendwie präzise die Informationen versucht zu kriegen. Das hat man bei Google schon befürchtet, bei Dr. Google. Und dieses De-Skilling, da muss man einfach mit unterschiedlichen Methoden versuchen, in so eine humane Kontrolle da zu haben. Das wird der Generation definitiv, glaube ich, noch gelingen, die ja noch die alte Welt kennt. Die Frage ist, ob es die neue Generation noch kann. In Anführungszeichen Ground Truth mit dem vorgeschlagenen von der KI abzugleichen. Und umso wichtiger ist es im Grunde im Moment, und so machen wir eine Reihe von Forschungsprojekten auch dazu, das parallel laufen zu lassen. Ne? Also ich glaube, es braucht immer, das ist auch eine Sache der Vertrauensbildung und des wirklich bewussten Einhegens, so eine human versus KI gestützte iterative Vorgehensweise. Was ich glaube, was man halt einfach gar nicht mehr leugnen kann, ist, und das ist eigentlich der Punkt, den ich ganz gern dann immer nur mache, dass ich sage, okay, selbst wenn ihr Zweifler an KI seid, wenn ihr euch diesen Fortschritt gar nicht öffnen wollt, dann schau doch einfach mal an, gegen welche Wand unser Gesundheitssystem läuft mit der Demografie. Also die Frage ist ja, wie soll so ein Gesundheitssystem diesem Ansturm, der die nächsten 10, 20 Jahre kommt, überhaupt gewachsen sein? Und aus genau dem Grund haben wir ja auch Valmet gebaut, um einfach Entlastungslösungen dem Gesundheitssystem anzubieten, die es braucht und die eben entsprechend dann ready to use sein müssen und schon jetzt sein müssen, idealerweise, weil wir sehen es, jedes Jahr steigt die Anzahl von Notaufnahmen in die Klinik und es wird ja so weitergehen.
Ja. Du hattest ja zu Beginn gesagt, dass ihr euch unterschiedliche Use Cases anguckt, also eine Notaufnahme braucht als was anderes als eine Stroke Unit, als wiederum auch vielleicht, ich weiß nicht, wie weit ihr auch sogar während der Visite nutzt. Mhm. Also dass ihr sozusagen, was ich übrigens sehr spannend finde und ich auch manchmal schon mit meinen Patienten teste, dass ich sozusagen KI mit meinen Patienten nutze, dass ich sozusagen was reinspreche und wir uns das zusammen anhören, um mehr Transparenz herzustellen, um mehr Vertrauen herzustellen. Hat das den paradoxen Effekt, dass Sie wieder mir mehr glauben, als wenn ich es nicht mit thematisieren würde? Sie machen es ja sowieso. Und also diese verschiedenen Use Cases, wo ich weiß nicht, bitte korrigiere mich, ob das so richtig ist. Mein erster Gedanke ist, in der Notaufnahme geht es darum, wirklich schnell verlässliche Aussagen auch von der KI zu bekommen, ja, ohne da große Rückfragen zu stellen. Aber je mehr Zeit in Anführungsstriche vorhanden ist, die KI dahin auszurichten und sie so zu trainieren, dass es nicht gleich immer eine Lösung oder eine Antwort gibt, sondern Fragen sie stellt, die einen mehr auf den Lösungsweg bringen, dieses Denken halt nicht zu verlernen, sondern sich mit zu beteiligen. Und du hast auf diesen, ich glaube, auf diese eine Paper angespielt, wovon ich auch geschrieben habe, ist sozusagen die auf der ersten Stufe eine A-freie Lernzone, in der zweiten Stufe ein System zu haben, wo in Anführungsstrichen absichtlich Fehler eingebaut sind und erst in der dritten Stufe KI wirklich zu nutzen. Habe ich das so richtig verstanden, dass das auch eure Überlegung ist, also so verschiedene Rückfrage- oder Interaktionsstufen in der KI einzubauen, sodass wir doch noch denken?
Also das ist der Präferenzweg, den wir jetzt für unsere studentische Ausbildung machen. Ja. Also diese KI-Tools, wie hegen wir die in eine echte studentische Ausbildung? Ja. Ein, und das ist eigentlich tatsächlich genau so die Richtung, in die wir da denken. Das heißt, am Anfang muss es immer noch KI-frei sein. Es nützt einfach nichts, wenn man nicht die 12 Hirnnerven kann und sie nicht wirklich aufzählen kann. Das geht nicht passiv. Dann gibt's eine, wo man eben mit falschen Antworten arbeitet. Und die dritte Lösung ist dann, dass man sich wirklich einfach zunehmend drauf verlässt und entlastet wird. Das ist die Ausbildungssituation. Die reale
Glaubst du, dass das gehalten wird? Glaubst du,
nee. Ich glaube, das kannst du in einem universitären Setting in einzelnen Fachbereichen wirklich so machen, weil du es ja sehr strukturiert vorgeben kannst. Aber das sehen wir ja jetzt schon. Die reale Welt ist wie der Wilde Westen. Ja. Da wird ja gar nichts mehr kontrolliert. Nein. Da kannst du einfach nicht mehr wirklich kontrollieren, was die Leute damit machen. Und so wie du es ja jetzt auch selber sagst, ich meine, du befasst dich damit, du gehst da sehr, sehr proaktiv und visionär damit, sogar im Patientenbeisein quasi zu sagen, so, da läuft was mit. Das machen ja die meisten nicht, ne? Und dann hängt es auch einfach sehr davon ab, wie, in was für eine Arbeitssituation du letzten Endes bist oder dich reinbringen willst. Also das stellen wir schon fest, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen so einem Setting wie jetzt ich an einem Universitätsklinikum. Ja. wo das ja zum Auftrag gehört, versus du dich fragst, ob jetzt in zum Beispiel der niedergelassenen Welt, wie das da wirklich so angewendet wird, ob da datenschutzkonform gearbeitet wird. Also das
Ganz
ist
anders.
schon viel Wildwest, würde ich mal sagen. Ne?
Absolut viel Wildwest. Vielleicht eine kleine Geschichte am Rand. Gestern erzählte mir meine 17,5-jährige Tochter, sie sagt sowieso, die Lehrer machen nichts mehr. Sie kriegen nur noch KI-generierte Ausdrücke und die müssen sie bearbeiten und das wäre alles total langweilig. Aber gestern hat ihr Politiklehrer ihnen einen Prompt gegeben, hat er ihnen vorgegeben, den sollten sie dann alle in ihre privaten Handys tippen. Und dann wurde ein Text generiert, also der erstmal den umgekehrten Weg gegangen. Und sie sollten dann selbst Lehrer spielen und die Fehler in der KI finden. Fand ich gut. Fand ich mal eine umgekehrte Trainingsweise. Und alle waren hellauf begeistert und fanden es interessant, dass er es mit so bewusst genutzt hat und sie sozusagen detektiv sein sollten, um ich weiß nicht, die machen Analysen von Texten, irgendwie sowas. Und die Fehler in der KI oder in diesem Text zu finden. Das hat sie auf alle Fälle alle aktiviert und inspiriert. Vielleicht wäre das auch zum Üben auf alle Fälle etwas, was sicherlich interessant ist und betrifft sicherlich auch die zweite Stufe, von der wir schon gesprochen hatten.
Ja, ich würde vielleicht nur einen Gedanken reinbringen, der auch in diese Richtung geht und der ja für wahrscheinlich viele Bereiche der Medizin so gilt. Also Medizin ist ja keine exakte Wissenschaft. Das ist ja nie so richtig 0-1. Ja. Ich bringe dann immer das Beispiel, also wenn der Oberschenkel mit dem offenen Oberschenkelbruch aus dem Oberschenkel steht, brauchst du natürlich keine KI. aber wenn es natürlich so mal vielfältige, diffuse Symptome geht, so wie als Neurologe oder als Internist und diffizile Entscheidungen ist, dann geht es schon eben um Wahrscheinlichkeiten. Das ist ja unser Fach und dann hilft dir die KI, die nichts vergisst. Und dennoch musst du natürlich mitdenken, aber du kriegst eine ganz substanzielle Denkunterstützung. Und ich glaube, das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Ich glaube, dass es viele Bereiche gibt im allgemeinen Leben, da ist es völlig unstrittig, weil es einfach völlig programmatisch, monomorph abläuft. In der Medizin hast du immer Abwägungen zu treffen und es gibt immer auch in den meisten Fällen mehrere Möglichkeiten. Und zu sagen, gut, du bewegst dich jetzt in den Standards dieser Möglichkeiten, du gibst quasi Korridore vor. Also wir sagen einfach, das ist unser Bild. Das ist ein Spurhalteassistent, ja. Ich meine, du kannst immer noch entscheiden, ob du da eben doch überholst, aber bleib bitte auf der Straße.
Ja, es immer wäre gut, wenn das so wäre, aber ich finde dieses Automation Bias, und vielleicht hast du das ja bei dir auch schon mal bemerkt, dass du dann, je nachdem, du dich dann doch mehr anpasst oder beeinflusst bist, je nachdem, was du als erstes machst, ob du dir zuerst deine eigene Meinung oder dein eigenes Urteil bildest und im zweiten Schritt dann die KI nutzt oder umgekehrt. Was ist da so deine Erfahrung?
Das ist ein ganz richtiger Punkt. Also wie gehst du damit um? Also erarbeitest du erst eine Lösung und dann lässt du die KI schauen und dann schaust du, war deine Lösung besser versus die von der KI? So wäre
Idealfall.
Der Idealweg, jetzt nicht zu de-skillen. Die Realität ist natürlich schon die, dass man versuchen muss, im Alltag irgendwie Zeit zu sparen. Und genau dieses Argument benutzen wir ja auch immer, ist ja auch ein Argument pro KI zu sagen, naja, also Abläufe, die sehr viel Zeit mit Data Carrier Funktionen, Zusammenfassungen von Synopsen und dann Schlüsse ziehen, das kannst du halt extremst abkürzen. Und ich will nicht verschweigen, dass ich am Ende des Tages das dann doch eben selbst genauso tue. Was ich aber tue, ist halt immer mal wieder, und das muss ich ja eh tun, weil ich ganz oft natürlich auch ohne Wahl mit unterwegs bin, meine tatsächlich humane, vorgefertigte Meinung da einbringen. Und die lasse ich dann als Plausibilitätscheck oder eben Gegenkontrolle mit Wahlmit nochmal verifizieren. Also ich arbeite schon in beide Richtungen. Ich glaube nur, der Weg jetzt außerhalb des, wie lerne ich mit KI umzugehen, wie er wirklich das Gesundheitssystem entlastet ist, leider dann, ich würde gar nicht sagen leider, sondern ist der zweite, weil da hast du die KI, die halt immer mitläuft und am Ende des Tages dir Zeit erspart, aber die Qualität dabei sichert. Und die Gefahr ist, und da hast du recht, dass die Leute dann eben, wenn sie nicht richtig dafür ausgebildet oder die Literacy haben, dann irgendwann mal sehr abhängig davon werden. Das ist ja jetzt der Fall bei Dermatologen, die sich quasi ihre Hautläsionen nur noch mit KI anschauen können und letzten Endes der klinische Blick wahrscheinlich in so einer Abhängigkeit von der KI ist, dass er ohne die KI gar nicht mehr sein kann. So ein Tool ist ja Valmet glücklicherweise nicht. Es ist eine Entscheidungsunterstützung für Diagnose und Therapie. Es ist kein Ersatz. Das ist bei anderen KI-unterstützten Diagnostik-Devices, würde ich mal sagen, kritischer. Und dennoch ist es was, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist absolut richtig.
Vielleicht sind wir auch noch beide und wir alle immer noch zu, ich weiß nicht, romantisch kann man sagen. Wir wollen natürlich die Medizin und das Wissen und dass wir das selbst können aufrechterhalten. Auf der anderen Seite steht aber wirklich die Masse an Menschen, die Unterversorgung, die da ist. Und vielleicht haben wir überhaupt gar nicht mehr diese Wahl oder diesen Luxus, diese Frage zu stellen. Aber ich mag das noch nicht aufgeben, zu sagen, wir sind nur noch die Outputs. Also wir bekommen irgendwann nur noch von der KI den agentischen, also der agentischen KI den Output als Arzt und sind nur noch bestbezahlte Sprachrohre, die das irgendwie überbringen. Ich meine, das kann es ja auch nicht sein.
Also dazu vielleicht zwei Gedanken. Also das ist jetzt mal krass ausformuliert. Eine dystopische Vision, dass man eigentlich nur noch dann Agent des Agenten ist. Ich glaube aber eher, dass es anders ist, dass die KI irgendwie wieder besser rausheben kann. Zumindest sehe ich das jetzt in dem Krankenhausumfeld als echte Chance, dass man, wenn man diese Last von Data Carrier Funktionen reduziert, dass man diese Last von Dokumentationsfunktionen reduziert bis hin zur Vision einer in Anführungszeichen arztbrieffreien Neurologie. Das heißt also, während der Patient eigentlich in der Klinik ist, wird eigentlich schon so viel unterstützt, generiert, dass man am Schluss einfach nicht nochmal sich hinsetzt und 2 Stunden Arztbrief diktiert, weil das ist wirklich ein Zeitfresser, dass das eigentlich die Zeit am Patienten und die Befassung mit dem Patienten erst wieder ermöglicht. Das wäre eine positive Vision dessen, was du als dystopisch szenierst. Und ich sehe halt den Zeitgewinn eigentlich im Liberieren von dann wieder echten ärztlichen Fähigkeiten und ärztlichen Tätigkeiten.
Ich glaube, da haben viele Sorge vor, dass das nicht passieren wird, sondern dass es sozusagen die Schlagzahl noch höher wird. Ja, es wird kürzer und wir müssen halt die Zeit bringen. Außerdem finde ich, dürfen wir auch erstmal wieder lernen, was bedeutet denn mehr Zeit für den Patienten? Was bedeutet das für dich? Also was ist sozusagen, es wurde ja viel Zeit mit anderen Themen gefressen, das hast du ja gerade definiert. Was bedeutet das denn wirklich? Und die Anschlussfrage dann wäre, machen wir erstmal die.
Ich glaube, das hat ja viele Bereiche des Gesundheitssystems die letzten Jahre, Jahrzehnte extremst getroffen, dass man an so einen Shift von Tätigkeiten am Patienten zu Tätigkeiten für Dokumentation, Sekundärtätigkeiten, Tertiärtätigkeiten, Untersuchungen anmelden und so weiter erlebt hat. Und die Alltagsrealität des klassischen, nicht hochspezialisierten Mitarbeiters an einem Klinikum ist schon sehr viel nicht primär, jetzt beziehe ich es mal auf die Ärzte, ärztliche Urtätigkeiten. Und zu den ärztlichen Urtätigkeiten gehört eben auch Auseinandersetzung mit dem Patienten, Interpretation von Befunden, Kommunikation mit dem Patienten, Patientenführung und solche Dinge. Das hat sich ja zunehmend verschoben. Und das ist eigentlich mein Kernargument zu sagen, okay, dieser ganze Flow muss eigentlich wieder mehr ermöglichen, dass der Arzt sich auf die Tätigkeiten fokussieren kann oder mehr fokussieren kann, für die er eigentlich wirklich da ist und für die er auch ausgebildet ist. Und der Rest, das sind, wir nennen das manchmal so Affenarbeiten, Klickarbeiten, Clickworker, das kann deutlich, deutlich reduziert werden und wird es auch durch die KI. Und genau daran arbeiten wir. Und das wäre eigentlich meine positive Vision. Ich will aber nicht verschweigen, dass klar, das Wasser sucht sich seinen Weg. Wenn du, das ist ja so eine schöne Analogie, das Moment, die Leute, rede ich jetzt gar nicht von ärztlichen Tätigkeiten, durch die KI plötzlich produktiver werden, weil sie einfach mehr Zeit haben, weil die KI für sie die Sachen macht. Die gehen aber jetzt nicht zu ihrem Chef hin und sagen, pass mal auf, ich bin nach 2 Stunden schon fertig, hast du für die nächsten 6 Stunden noch Arbeit für mich? Sondern dann wird man halt
Ja.
feststellen. Also ich glaube, die Schlagzahl ist schon jetzt extremst hoch in den Krankenhäusern. Ich rede jetzt mal von den Krankenhäusern. Ich glaube, dass es im Praxisbereich auch schon sehr, sehr hoch ist. Ich weiß nicht, ob das ad libitum nochmal zu erweitern ist, aber es ist schon ein Risiko, dass es am Ende des Tages wieder als Effizienzmaximierung missbraucht wird.
Ja. Genau, also das sollte nicht passieren und ich hoffe, und das sage ich auch immer wieder, dass die Bedeutung des Gespräches zwischen Menschen, und das war ja lange nicht honoriert und nicht hoch bewertet, nochmal wieder einen ganz neuen Wert erfährt. Sonst könnten wir auch überall Avatare von uns hinsetzen und ich glaube nicht, dass das die Klinikleitung oder auch die KV so gut finden würde. Weiß ich nicht. Und das ist, führt mich zu der Frage hin, was glaubst du, oder wenn jetzt hier Kolleginnen und Kollegen zuhören, der dann noch überhaupt sich gar nicht damit beschäftigt hat oder so richtig oder ganz am Anfang steht, was sollten sie denn wirklich jetzt neu lernen? Also ich meine, wir haben jetzt gerade von Studenten gesprochen, die haben nochmal ganz andere Herausforderungen, aber jetzt auch so Kollegen, die schon so 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre dabei sind, ne? Ich habe am Wochenende vor vielen Augenärzten gesprochen, da sagten mir einige, oh, ich mache nur noch 8 Jahre, ich kümmere mich nicht mehr darum. Bis hin zu, also ich habe mir so eine Expertise aufgebaut, nein, ich werde mich damit nicht beschäftigen, wo ich sagte, auch schwierig.
Das ist wirklich eine super Frage, weil all diese Facetten habe ich jetzt auch schon erleben dürfen. Allerdings natürlich habe ich den Bias, in einem Umfeld primär arbeiten zu dürfen, wo man natürlich so viel Innovationsgeist um sich hat. Aber es gibt natürlich genau das andere Extrem, so quasi, ich habe ja 30 Jahre gearbeitet und habe es nie gebraucht, warum soll ich das jetzt brauchen?
Ja.
Hör mir auf damit. Und gleichermaßen, da bringe ich immer dieses Beispiel, steht die Medizin vor jetzt ganz großen Herausforderungen. Es war immer ein Charakteristikum der Medizin, sich auch zu transformieren zu können. Ich bringe da immer dieses eine Beispiel, dass ich sage, naja, die Zeit vor und nach der Äthera-Anästhesie. Also die Zeit vor der Äthera-Anästhesie war dadurch geprägt, dass der Chirurg schnell sein musste. Listen hat ein Bein amputiert in 29 Sekunden. Das war eigentlich die Definition des Chirurgen, wie schnell kannst du ein Bein amputieren. Dann kam die Äthera-Anästhesie und dann ging es um ganz was anderes. Dann ging es um Präzision und letzten Endes, er konnte sich einfach Zeit lassen und dadurch hat sich das Berufsbild des Chirurgen komplett redefiniert. Und ich glaube, dass das bei einigen Bereichen in der Medizin eben auch so sein wird. Es ist eine Identifikation. Es ist kein Wertverlust zu sagen, eine KI weiß letzten Endes jetzt rein von lexikalischem Wissen mehr. Meine Kompetenz ist dieses lexikalische Wissen in dem gegebenen Kontext bestmöglich anzuwenden und dadurch gewinne ich Freiheitsgrade für andere Dinge. Also ich glaube, dass es ein Umparken im Kopf ist. Und dazu sind einige Leute durchaus bereit und fähig. Und andere haben Angst davor, ersetzt zu werden. Ich sage dann immer, nee, die KI wird den Arzt nie ersetzen. Ärzte gehören zu den vielleicht wenigen Berufsgruppen, die letzten Endes mit bewusstem Umgang eigentlich, die sind eh nicht ersetzbar. Der Arzt, der KI nutzt, wird der sein, der den Arzt, der keine KI nutzt, ersetzen wird. Es sei denn, du bist Operateur und machst nichts anderes, als irgendwie den ganzen Tag im Operationssaal zu sein und sehr manuell zu agieren. Aber im Rest wird es so sein. Und das ist eben mein Ratschlag, zu sagen, man muss sich mit neuen Technologien auseinandersetzen, weil sie am Ende des Tages der Alltag sein werden. Und das ist ja jetzt nicht nur die Medizin, sondern die Leute. Also im Moment ist es ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, das muss man ja sagen. Also man ist überrascht, wie. Also wir zwei be bewegen uns ja in so einer Bubble. Angeblich benutzen ja wirklich nur 3 bis 5% der Bevölkerung KI im Alltag, was ich extremst wenig finde, weil ich könnte ohne diese ganzen KI-Tools überhaupt nicht mehr sein. Aber wenn ich jetzt sagen würde, womit fängst du an, würde ich sagen, ja, mach doch erstmal einen Kurs, was ist KI, was gibt es für Formen von KI, was ist ein LLM? Das haben wir ja mit Valmet. versucht, genauso parallel zu entwickeln, so eine Akademie, die sogar CNE akkreditiert ist, dass man Literacy bekommt, dass man Kompetenz bekommt, zu wissen, worüber sprechen wir eigentlich. Weil es ist ja nicht so, dass nicht KI schon in verschiedenen Bereichen sowieso genutzt wird, nur man weiß es nicht. Und jetzt geht es halt darum, den Leuten bewusster zu machen, wo sind die Bereiche, wo es Sinn macht, wo sind die Bereiche, wo man Möglichkeiten hat, wo sind die Bereiche, wo man einfach Limitationen hat. Also ich würde sagen, KI-Kompetenz wäre der erste Schritt, bewusster die Entscheidung zu treffen, go, no go oder wie viel mache ich damit?
Ja. Und da gibt es ja mittlerweile sowohl von Ärztekammern, aber auch anderen Plattformen, auch bei euch, unterschiedliche Möglichkeiten, wo man sich fortbilden kann. Und ich glaube, mal so einen kleinen Kurs anfangen und selbst erstmal testen, ist, glaube ich, immer ein erster guter Schritt. Und was du gesagt hast, dahinter steckt ja ein Kulturwandel der ärztlichen Rolle, der Identität. Wir früher vom Wissensarbeiter mit einem Wissensvorsprung. Das hat sich erledigt, ja. Ich bin immer wieder schockiert und denke so, oh Gott, ich weiß ja gar nichts. Damit umzugehen. Und ich glaube auch, dass wir erstmal selbst das für uns akzeptieren und aber auch neu definieren. Und das frage ich mich wirklich jeden Tag, auch wenn ich ein Abonnent bin, was macht mich jetzt eigentlich aus? Was ist jetzt wirklich der Unterschied, den ich mache? Und ich glaube, da gibt es noch zu wenig Vision und Bilder. Man muss ja auch irgendwo hinstreben. Momentan schwingt immer mit, oh Gott, wir werden ersetzt. Du hast das ja schon aufgelöst. Aber ich habe da manchmal so das Gefühl, das wird dann auch so schnell gesagt, um alle so ein bisschen zu beruhigen und keine Angst zu machen. Aber wir brauchen mehr Zukunftsbilder und Visionen. Ja, aber was macht denn dann den ärztlichen Beruf und diese Rolle demnächst eigentlich aus oder eigentlich schon heute und auch damit umzugehen und gerade zu stehen, zu wissen, ich weiß nicht alles und ich kann meinem Patienten das sicherlich alles nicht so präsentieren wie diese 40 Seiten KI-Ausdruck, die er mir gerade mitbringt, aber wie positioniere ich mich dazu? Und solche Situationen habe ich schon gehabt, aber es auch auszuhalten im Vertrauen basiert immer auf Unsicherheit. Ja, man vertraut jemanden und man braucht Vertrauen in unsicheren Momenten und das vielleicht auch mit dem Patienten auszuhalten und nicht alles zu wissen, aber als Gegenüber da zu sein. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber diese Soft Skills, die haben wir zu wenig operationalisiert momentan. Was ist das eigentlich? Und ich glaube, da wünsche ich mir, und ich hoffe, die jetzt hier zuhören dürfen mit mir auch gerne da in Diskussion gehen, brauchen wir noch mehr Vorstellung, was ist denn unsere Rolle konkret?
Also das ist ja fast so jetzt ein philosophisch anmutender Einstieg und du hast natürlich völlig recht, wird das Rollenverständnis drastisch verändern, wird es so eine Wertigkeitsdiskussion geben, was ist der Arzt eigentlich? Da sage ich immer dazu, naja, pass mal auf, also Arzt ist aus guten Gründen kein Diplomberuf. Ja? Das heißt auch guten Gründen die ärztliche Kunst. Wenn man sich überlegt, wie lange es braucht, bis jemand eigentlich wirklich ein sehr, sehr erfahrener und guter Arzt ist, dann hat man 6 Jahre Studium, dann hat man plus minus 5 Jahre Facharztausbildung und dann erst wird man qua Gesetz auf die Leute losgelassen. Ansonsten muss man immer irgendwie beschützt arbeiten und sollte beschützt arbeiten. So, das ist nicht denkbar, dass das auch welche Technologie auch immer ersetzt. Und das sieht man ehrlich gesagt in der Geschichte der Menschheit, dass es immer so diesen Human Touch noch brauchte, seien es besondere manuelle Fähigkeiten, seien es besondere kommunikative Fähigkeiten. Und da sehe ich eigentlich diese Einzigartigkeit des Arztes. Das sehe ich im Übrigen bei ganz vielen der Juristen nicht. Also Juristen, die Standardvorgänge wie Verkehrsdelikte und keine Ahnung, Steuererklärungen machen, das kann extremst automatisiert sein. Es sind Schriftwechsel. Wir reden ja mit Patienten, wir reden über schwierige Diagnosen, wir reden über schwierige Situationen. Ja. Und ich glaube, selbst wenn du bestimmte Auffangsituationen mit KI auffängst. Also ich sage jetzt mal, der Patient, der seit 12 Monaten Rückenschmerzen hat, nein, der muss am Wochenende in die Notaufnahme gehen, das kannst du abfangen. Aber chronische Erkrankungen, schwierige Lebenssituationen in Verbindung mit chronischen Erkrankungen, da braucht es eben den Arzt als Arzt. Und der ist meines Erachtens durch die Technologie nicht zu ersetzen. Und insofern habe ich da gar nicht so viel Angst, wie du sie äußerst. Ich glaube, die Angst würde einer haben, der sagen wir, sehr repetitive und einfach sehr automatisierbare Tätigkeiten ausschließlich macht, ohne dass man sagt, was macht ihn jetzt eigentlich aus? Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Arztberufen und Arztspezialisierungen überhaupt nicht. Und gleichwohl kannst du wahrscheinlich trotzdem sagen, dass es so 10, 20% der ärztlichen Tätigkeiten gibt, die könntest du wahrscheinlich schon ersetzen. Da sitzt halt jemand, der irgendwie noch unterschreibt, weil er ein Arzt ist. Also ich glaube, das Rollenverständnis für die meisten ärztlichen Tätigkeiten ist nicht grundsätzlich gefährdet. Und das halte ich für eine positive Aussage jetzt von unserem Podcast. Ich glaube, man muss die Technologien bewusst annehmen, um damit bewusst umzugehen. Und am Schluss bleibt es ja so, dass die meisten Menschen wirklich auch immer noch, und das wird auch so bleiben, mit dem Mensch sprechen wollen. Ich will vielleicht sogar noch was dazu sagen. Das kommt jetzt sogar schon. Man merkt ja, wie viele Texte KI generiert sind. Wildberger oder wer war der andere, haben KI-Reden gehalten, werden jetzt durch den Kakao gezogen. Und man merkt es ja immer
Von
noch,
dem
ob man
Digitalministerium, der Chef.
Digitalministerium, genau. Man merkt es ja, dass das gesprochene und geschriebene Wort des Menschen eben doch noch ein bisschen anders ist. Also eine Alexandra
Total.
Wittmer spricht anders als ein
Ja.
Heinz Windel.
Ja.
Die sprechen halt beide nicht so wie Claude oder ChatGPT.
Nein. Und weißt du, ja, dem kann ich bin voll bei dir und deswegen glaube ich auch, dass es eine Renaissance oder dass gerade Live-Formate, Events, wo wir uns mit Menschen austauschen, fern von diesen Technologien unfassbar wichtig sind, immer schon so wichtig sind, aber nochmal auch einen ganz anderen Wert bekommen. Und ich glaube, wir sollten, und dafür plädierst du ja, nicht dieses Entweder-Oder-Denken, sondern das sowohl als auch. Und es wird miteinander einhergehen. Und ich bin gespannt, wie das so in 3 Jahren aussieht, wenn du dann nochmal kommst, ob sich das alles so weitet hat. Was glaubst du denn, oder was ist nicht, was glaubst du, sondern was ist denn euer Ziel? Und ich sage jetzt nicht ein 5-Jahres-Ziel, weil 5 Jahre ist in dieser Zeit unfassbar viel. Ihr mit Professor Wallmet, ich würde mal sagen, im nächsten Jahr, wo wollt ihr das stehen?
Also ich fange mal an, danke für die Frage, mit etwas, was auch ich selber so für mich immer wieder sage. Also man überschätzt ganz systematisch, wie viel in 2 Jahren passiert und man unterschätzt ganz systematisch, wie viel in 10 Jahren passiert. Also man denkt immer, so vor 2 Jahren, als wir angefangen haben zu sprechen, in 2 Jahren gibt es keine Ärzte mehr und alles ist, und es geht doch langsamer. Es geht doch langsamer, aber es geht.
Ja,
Das heißt also, die Zeitgänge müssen sich quasi den real existierenden Adaptations- und Transformationsprozessen schon stellen. Und deswegen ist die lange Vision definitiv, dass ich sage, Wallmedisierung der Welt. Ich glaube, dass eine moderne Medizin eigentlich immer mit so zertifizierten KI-Lösungen unterstützt gehört, weil man sich eigentlich vergewissern muss, das ist der Stand der Wissenschaft, das ist der Stand der Majoritätsopinions, das ist die große Vision. Jetzt die konkrete Vision fürs nächste Jahr ist, dass wir die begonnenen Kooperationen mit vielen Partnern, SAP, Telekom, ReCare, Medatix, CGM, so weit bringen, dass man sagt, das Angebot ist so da, das wird einfach Bestandteil der Alltagsrealität. Und damit haben wir quasi den ersten Schritt gemacht in eigentlich eine Verfügbarkeit von einer glaubwürdigen und auch auditierbaren Lösungen. Das heißt, Valmet wird Alltagsrealität in ganz, ganz vielen deutschen, aber auch in außerdeutschen Gesundheitseinrichtungen sowohl im niedergelassenen als auch im Krankenhausbereich. Das ist die Roadmap für das nächste Jahr. Das heißt also, das weitermachen, aber auch vor allen Dingen integriert intensivieren. Und im Gegensatz zu dem, was wir letztes Jahr gesprochen haben, als wir quasi mit der Standalone-Lösung rausgekommen sind, ist der Weg, diese Integrated Solutions zu machen. Also die Leute sind in ihrem Arbeitsfluss und der Arbeitsfluss, den gibt es dann mit Valmet.
Wunderbar. Und über welche Anfragen, Gespräche würdest du dich jetzt nach dieser Folge freuen? Wer kann sich bei dir melden?
Also bei mir können sich, glaube ich, alle Leute melden, also Leute, die eben interessiert sind
Pass auf, was du
an
sagst.
der Lösung. Vor allen Dingen natürlich würden wir uns in unserer Phase, wir haben ja, sind wir ganz stolz, den DEMEA Nova Award gewonnen, weil eben diese Lösung irgendwie offensichtlich genau den Zeitgeist trifft zwischen, sag mal, technologisch ist irgendwie alles möglich, aber darf man es auch anwenden und wie wenden wir es bewusst und glaubwürdig an? Über glaubwürdige Entwicklungspartnerschaften. Also das ist ja für viele so eine Art logische Heirat, dass man sagt, wir haben eine Lösung, die wenden Leute gerne an. Können wir sie mit eurer Lösung verbinden? Also diese Partnerschaften, wir haben eine Schnittstelle, die ist auch technisch relativ einfach aus meiner Sicht. Sie muss nur eigentlich dadurch, ich will mal so sagen, es gibt Leute, die haben die haben die Infrastruktur, die haben die Gleise, die Schienen, und wir haben ja jetzt einfach noch die Züge dazu.
Oh, das ist ein schönes Bild. Und was ist, welcher letzte Appell würdest du an die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen richten?
Ja, also ich glaube, der Appell ist, mit Angst und Verweigerung kommt man nicht weiter. Ich würde einfach den Stier bei den Hörnern packen. Und ich glaube einfach, die Mediziner sind ja insgesamt schon ein sehr innovations- und transformationsfähiges Menschenspezies. Ich würde sagen, keine Angst vor der Zuversicht und vor der Zukunft anpacken und sich selber damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist eigentlich das. Ansonsten wird man wirklich überholt, von der Zeit überholt und sitzt dann da und denkt, worüber reden die Leute eigentlich alle? Und es ist kein Hexenwerk. Das ist sehr, sehr intuitiv. Das ist nicht wie früher die Lochplatten oder man muss selber programmieren. Das ist ja extremst einfach, viel einfacher, als das in den Beginnen der Computerzeitalter war. Also damit
Wunderbar. Und
anfangen.
alle, die bis jetzt hier zugehört haben oder zugesehen haben, die gehören garantiert nicht dazu, sonst wären sie nicht an dieser Stelle und würden das
Das
hören. Und
stimmt
ich bin
auch
mir
wieder,
sicher,
ne?
das stimmt auch wieder. Und ich glaube aber, naja, manche haben auch vielleicht zugehört, die haben es bislang noch nicht getan und denken, okay, jetzt fange ich an und traue mich. Und ich glaube, genau solche Gespräche brauche es, um vielleicht auch diese Hürden und Ängste abzubauen und dann wirklich zu sagen, ja, ich mach's, und weil ich glaube, Technologie braucht immer was sehr Menschliches drumherum. Es muss so eingepackt werden, dass es sich gut anfühlt, und dann trauen sich auch viele, diesen ersten Schritt zu tun. Lieber Heinz, ich danke
Absolut.
dir zum dritten Mal, dass du hier gewesen bist, und ich wünsche euch auch mit Frau Rödel, Frau Dr. Rödel, euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr in ganz vielen Kliniken, Praxen integriert seid und wirklich validierte Medizin, ein Medizinprodukt anbietet, was viele Kolleginnen und Kollegen nutzen könnt. Danke und bis bald.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Alexander.
Bis dann. Alles klar.